Für Gärtner sind es magische Worte, Terra Preta. Der portugiesische Begriff steht für eine enorm fruchtbare Erde, wie Forscher sie im Amazonasgebiet gefunden haben. Ihr werden geradezu wundersame Eigenschaften zugeschrieben.
Terra Preta ist einerseits ein spannender Boden, der zuerst in Amazonien gefunden wurde, aber es ist auch ein Konzept für nachhaltige Kreislaufwirtschaft, biobasierte Kreislaufwirtschaft tatsächlich.
Sagt Bruno Glaser, Professor für Boden, Bio, Geochemie an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg. Er kennt das Geheimnis der Schwarzerde und auch ihre sagenumwobene Herkunft. Franziska Ritter ist der Frage nachgegangen, ob der uralte Ansatz aus Amazonien auch für Brandenburgs Böden heute taugt und warum manche in ihm ein Wundermittel im Kampf gegen den Klimawandel sehen.
Florian Dietrich steht in Petershagen, 30 Kilometer östlich von Berlin, auf einem abgeernteten Gemüsebeet, das er mit einer Grabegabel aufgelockert hat. Er bringt eine Schicht frische Erde vom Kompost aus und schippt einen Mix schwarzer, unscheinbarer Krümel darüber. Er besteht aus Pflanzenkohle, die mit Mikroorganismen und Gesteinsmehl angereichert ist. Was das bewirkt?
Also wir haben eine deutliche Steigerung von der Bodenqualität. Und wenn wir ein gesundes Bodenleben haben, können wir auch das ganze Jahr über anbauen und ernten.
Mit einer Bodenfräse arbeitet er den Mix sachte ein. Dann setzt er eine Reihe vorgezogener Porree-Pflänzchen in die Erde. Sie wachsen genauso wie Steckzwiebeln und Pflanzknoblauch über den Winter.
Wir haben hier fein krümeligen Boden, der nicht verdichtet ist, der ordentlich durchwurzelt ist. Und diese Beete können wir zum Beispiel viermal im Jahr besetzen mit Gemüsekulturen.
Der Selfmade-Gärtner hat bis vor 3 Jahren ein Sicherheitsunternehmen geführt und verkaufte es, um in der Natur zu arbeiten und mit Tieren zu leben. Jetzt baut er unter dem Namen Leos Farm auf 1500 Quadratmetern sein eigenes Obst und Gemüse an und vermarktet es über eine Abokiste. Der Petershagener schwört auf die Wirkung von Pflanzenkohle. Jedes Jahr lässt er sich einen großen Sack für seine Beete anliefern.
Der Grundsatz beim Pflanzen ist ja generell so, dass die Pflanze CO2 aus der Atmosphäre zieht und in Kohlenstoff umwandelt über ihre Wurzeln und das als Nährstoff den Mikroorganismen zur Verfügung stellt. Ne? Damit sich die Mikroorganismen gut entfalten können oder halt ein gutes Milieu vorfinden, ist halt viel Pflege erforderlich in die Bodenstruktur. Und da ist jetzt Pflanzenkohle sehr gut geeignet, weil sie Nährstoffe speichert und so eine Art Depotwirkung hat.
Pflanzenkohle wirkt wie ein Schwamm, erklärt er. Sie speichert nicht nur Nährstoffe, sondern auch Wasser. Das heißt, der märkische Boden von Florian Dietrich kann besser Regen aufnehmen und mit Trockenphasen umgehen. Außerdem bindet Pflanzenkohle viele Schadstoffe und bietet mit ihrer porösen Oberfläche unzähligen Mikroorganismen und Bakterien einen Lebensraum. Der Vorteil?
Wir müssen nicht nachdüngen, was wir generell nicht machen. Wir verzichten komplett auf synthetische Dünger, auf sämtliche Formen von Insektiziden, Pestiziden etc., ist ja klar. Und ja, können dann davon profitieren, dass wir der Erde immer mehr zuführen, als wir nehmen.
Florian Dietrich lebt auf seinem Hof mit Eseln, Schafen, Kängurus, Gänsen, Hasen, Schweinen und einem Hund. Der Mist, den sie hinterlassen, ist ihm ein willkommener Nährstofflieferant für seinen Komposthaufen. Der Gründer von Leos Farm gehört zu einer wachsenden Zahl von Pionieren, die Pflanzenkohle in die Böden bringen, inspiriert von Terra Preta. Der Name steht für die Schwarzerde der Indios, die Forscher in den 90er Jahren in Südamerika entdeckt haben. Rund 2 Meter dick und fruchtbar genug, um Millionen von Menschen zu ernähren. Wie sie entstanden ist?
Und zwar ist die dadurch entstanden, dass die Leute dort simply gelebt haben. Also die haben natürlich keine Streichhölzer gehabt, die hatten keine Mineraldünger oder synthetischen Dünger, sondern die haben eben mit Ressourcen aus der Umgebung gelebt.
Erklärt Bruno Glaser von der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg, der seit mehr als 25 Jahren zu Terra Preta forscht. Er und andere Wissenschaftler haben rekonstruiert, wie die Böden entstanden sind. Die Bewohner des Amazonas verwerteten alles, was Tag für Tag in ihren Siedlungen zurückblieb. Organische Abfälle, Knochen und Fischgräten, Kohle.
Und der Clou war, dass die tatsächlich ihre Rückstände, einschließlich der eigenen Exkremente und dieser Brandrückstände, die wir jetzt technisch, wenn wir sie herstellen, Pflanzenkohle nennen, die haben die einfach auf dem Boden hinterlassen. Und die Bodenlebewesen haben das dann über lange Zeit eben in den Boden eingetragen und so ist die Terrapeta entstanden.
Bruno Glaser und seine Forscherkollegen fanden heraus, wie sich dieses Prinzip nachbilden lässt und was man dafür braucht.
Einerseits Pflanzenkohle, andererseits braucht man auch natürlich Nährstoffe, die für die Pflanzen dann wichtig sind und man braucht Mikroorganismen, die das Ganze im Boden umsetzen und Pflanzen verfügbar machen.
Wird die Pflanzenkohle mit Mikroorganismen aktiviert, bindet sie Schadstoffe, unterdrückt Fäulnis und Krankheitserreger. Deshalb lassen sich selbst Kot und Urin für die Herstellung von Schwarzerde nutzen. Doch um das Prinzip von Terra Preta auf unsere Zeit zu übertragen, braucht es noch mehr.
Ja, was wir als allererstes lernen müssen, ist nicht den Boden zu kopieren, sondern das Prinzip dieser biobasierten Kreislaufwirtschaft auf unsere organischen Reststoffströme anzuwenden. Also wenn man mal vergleicht, wie die Leute gelebt haben, ne, so ein Kreislaufsystem und was wir tun, wir kaufen Dünger irgendwo in Marokko und in China und dann geht es auf die Felder und dann ernten wir und dann kaufen wir unsere Lebensmittel im Supermarkt und gehen wir auf die Toilette und hinterher wird der Klärschlamm verbrannt oder deponiert irgendwo.
Ein System, das weit von einer Kreislaufwirtschaft entfernt ist. Aus Sicht des Professors braucht es hier ein Umdenken. Doch was ist Pflanzenkohle genau und wie stellt man sie her? Thomas Kilosek steht vor einer großen Feuerschale und zündet einen Stapel mit Holzscheiten an.
Das ist ein Pyrolyseofen. Den nennt man auch umgangssprachlich Kon-Tiki, benannt nach einem südamerikanischen Feuergott, weil da eben auch Feuer drin entsteht. Und das ist ein Ofen, in dem man Pyrolysekohle herstellen kann.
Pyrolyse, so nennt sich das Verfahren, das für die Herstellung von Pflanzenkohle genutzt wird. Dabei entstehen hohe Temperaturen. Der Prozess läuft weitgehend unter Ausschluss von Sauerstoff ab. Deshalb hat die Feuerschale die unten spitz zulaufende Form eines Kegels.
Die ist deswegen wichtig, weil dann im unteren Bereich von dem Ofen kein Sauerstoff mehr ist. Und wo kein Sauerstoff ist, kann kein Feuer sein. Wir wollen auch kein Feuer, wir wollen nur Hitze. Die Hitze soll die Gase aus dem Holz treiben und der Kohlenstoff soll nicht verbrennen, sondern übrig bleiben. Das ist der Grund. Deswegen gibt es die Form.
Thomas Kilosek heizt den Kessel im Auftrag der Deutschen Schreberjugend an. Der Jugendverband engagiert sich in der Klimabildung und leistet Aufklärungsarbeit in puncto Pflanzenkohle. Ist das Feuer richtig in Gang, bildet sich in der Mitte des Kegels ein Sog. Die austretenden Gase verbrennen und am Rand des Stahlkessels schlagen Flammen hoch. Der Bildungsreferent legt immer wieder neues Holz nach. Nach ein paar Stunden löscht er alles mit Wasser. Zurück bleibt Pflanzenkohle.
Die will man haben, weil man die in den Kompost einbringen kann. Die bindet da ganz viele Nährstoffe und Gase. Und diesen Pflanzenkohlekompost kann ich dann super als Substrat im Beet verwenden.
Im Gegensatz zum klassischen Kompost, der ausdampft, gelangen dank Pflanzenkohle kaum Treibhausgase in die Atmosphäre. In Kleingärten laufen Thomas Kilosek und seine Mitstreiter mit dem Thema offene Türen ein. Auch Stefan Schade vom Kleingartenverein Plötzensee ist von den Vorzügen des Ansatzes überzeugt. Er und seine Mitgärtner wollen sich ein Kon-Tiki anschaffen, um aus dem in ihrer Kleingartensiedlung anfallenden Grünschnitt selbst Pflanzenkohle für Kompost und Beete herzustellen. Was bisher mit dem organischen Material geschah?
Ja, bisher ist damit sogar passiert worden, dass es gesammelt wurde und ein Container hingestellt wurde. Ja, und dann wurde es abgefahren. Ja. Und das wollen wir natürlich auch vermeiden. Ja. Also erstmal kostet so ein Container richtig gutes Geld. Ja. Produziert wiederum CO2, ja, und wird dann irgendwo in die Verbrennung geschickt, ja, oder man weiß es nicht wohin, ja. Und wir wollen ja halt diese Kreislaufwirtschaft, ja. Also wirklich das, was im Garten hier anfällt, auch wieder in den Garten einbringen, ja.
Doch bewirkt Pflanzenkohle in der Erde tatsächlich Wunder? Bruno Glaser, Professor für Bodenbiogeochemie, hat alle verfügbaren Meta-Analysen zu dem Thema ausgewertet und selbst Untersuchungen angestellt. Unter anderem auf brandenburgischem Boden.
In Brandenburg habe ich ja Versuche gemacht auch. Und das Ergebnis war, wenn ich mit Pflanzenkohle arbeite, kann ich die Wasserspeicherfähigkeit der sandigen Böden verdoppeln von 60 auf 120 Liter pro Quadratmeter. Und wir hatten dann mit Mais sogar 80% Biomasse-Steigerung.
Pflanzenkohle regt also das Wachstum kräftig an und verbessert die Eigenschaften der Böden. Doch warum ist sie dann nicht im großen Stil in der Landwirtschaft im Einsatz? Weil Pflanzenkohle im deutschen Düngerecht noch gar nicht zugelassen ist, erklärt der Professor. Auf EU-Ebene ist der Einsatz immerhin geregelt. Und, auch wenn es inzwischen industrielle Pyrolyseanlagen gibt, ist die Herstellung relativ teuer.
Und deswegen ja, ist es natürlich im Gartenbau und im Ökolandbau oder bei hochpreisigen Produkten wie Gemüse wahrscheinlich ökonomisch sinnvoll, aber in der großflächigen konventionellen Landwirtschaft momentan eher nicht.
Bruno Glaser meint, dass der Preis für Pflanzenkohle bald wettbewerbsfähig werden könnte, wenn der CO2-Preis steigt. Denn Pflanzenkohle hat eine weitere Eigenschaft, die im Zuge der Klimakrise eine Schlüsselrolle spielen könnte. Sie speichert den Kohlenstoff, den die Pflanzen aus der Atmosphäre aufgenommen haben, über hunderte von Jahren. Robert Wagner, Pflanzenkohle-Experte der Freien Universität Berlin, sieht ein großes Potenzial.
Ja, das Potenzial der Pflanzenkohle ist jenes, dass man aus vielen Biomassen einen Kohlenstoffspeicher generieren kann.
Zum Beispiel aus Laub, das im Herbst von den Bäumen fällt. Auch den Grünschnitt von Bäumen und Sträuchern und nach den Feiertagen ausrangierte Weihnachtsbäume ließen sich zur Herstellung von Pflanzenkohle nutzen. Dazu kommen Tiermist und Einstreumaterial vom Zoo und anderen Tiereinrichtungen. Mindestens 40.000 Tonnen Biomasse könnte Berlin im Jahr karbonisieren, hat Robert Wagner berechnet.
Wir sehen einfach, dass überall da, wo Biomassen anfallen, ne, im Tierpark zum Beispiel, aus der täglichen Reinigung der Ställe etc. oder auch Botanischer Garten, wo natürlich eine große Anlage auch dahinter steht, die viel pflanzliche Reststoffe hervorbringt, dass sich da so eine Technik lohnt und zumal wir an diesen Einrichtungen auch Wärmenetze haben, wo die Wärme, die in diesem Karbonisierungsprozess frei wird, auch zur Gebäudeheizung eingesetzt werden kann.
Bei der Pyrolyse wird mehr Energie frei, als hineingesteckt werden muss. Diese Wärme lässt sich nutzen. Berlin könnte auf diese Weise rund 6.000 Tonnen CO2 einsparen, rechnet der Wissenschaftler vor, einfach weil für die Energie kein Erdgas verbrannt werden muss. Bei der Verkohlung bleibt nämlich ein Großteil des Kohlenstoffs, der in den Pflanzen gespeichert ist, gebunden. Verrottet das Material dagegen oder wird es verbrannt, entweichen viel mehr Treibhausgase. Robert Wagner hat mehrere Standorte in Berlin identifiziert, die sich für den Bau und Betrieb dezentraler Pyrolyseanlagen anbieten würden.
Wir selbst haben einige Machbarkeitsstudien auch durchgeführt, die belegen, dass es nicht nur eine umweltfreundliche und klimafreundliche Alternative ist, sondern dass es auch wirtschaftlich sein kann, so ein Betrieb einer Karbonisierungsanlage an diesen Standorten. Und da gibt es jetzt auch wirklich schon weiterführende Planung hinsichtlich der Implementierung so einer Anlage.
Dass die Technologie funktioniert, haben Robert Wagner und seine Kollegen im Botanischen Garten bewiesen. Vor 10 Jahren nahmen sie dort erstmals eine Pyrolyseanlage in Betrieb. Jetzt untersuchen die Forscher, wie der Naturstoff sinnvoll in der Stadt eingesetzt werden kann, zum Beispiel als Substrat für Straßenbäume. In Zehlendorf läuft ein erster Versuch mit jungen Bäumen.
In den ersten Jahren kann man sehen, dass die Vitalität dieser Bäume zugenommen hat, weil wir in den Pflanzsubstraten dort auch mehr Wasser speichern können. Und das hilft natürlich in den Trockenphasen, da den Wassermangel auch etwas zu überbrücken. Und wir sehen auch, dass die Bodenluft mithilfe dieser Substrate verbessert werden kann, weil wir einen besseren Luftaustausch haben.
Ob der Effekt von Dauer ist, muss ich zeigen. Stockholm hat bereits vor Jahren damit angefangen, der Erde, in der junge Stadtbäume wachsen, Pflanzenkohle zuzusetzen, mit großem Erfolg. Sie bindet CO2 und schafft sogenannte Kohlenstoffsenken. Pflanzenkohle ist eine Negativ-Emissionstechnologie. Das bedeutet, sie kann helfen, der Atmosphäre dauerhaft Kohlendioxid zu entziehen.
Was viele eben nicht wissen, dass es eigentlich von der Technologiereife, also wie schnell es umsetzbar ist, wie groß es umsetzbar ist, wir eigentlich hier mit der Pflanzenkohle schon deutlich weiter sind als mit den anderen Technologien im Moment.
Erklärt Julia Roth von Carbon Instead, einem Startup aus Berlin, das die Technologie nutzt. So wie Böden durch Pflanzenkohle zu Kohlenstoff senken werden, will die Firmengründerin es mit Gebäuden machen. Sie und ihr Team suchen deshalb nach Wegen, wie sich Kohlenstoff in verschiedene Materialien einbringen lässt.
Das können wir mit einer großen Bandbreite an biogenen Materialien machen, die wir dann tatsächlich zum Beispiel in Baustoff auch einbringen können. Das heißt, wir haben hier ein deutlich größeres Potenzial als nur, in Anführungszeichen, diese sehr sauberen Materialien, die da für die Landwirtschaft wieder eingesetzt werden können.
Julia Roth spricht von Klärschlamm, Reststoffen aus der Lebensmittelindustrie und Altholz, die bislang nicht weiter genutzt werden. Auch daraus lässt sich Pflanzenkohle herstellen. Da die Ausgangsstoffe nur noch wenig mit Biomaterial zu tun haben, spricht man in dem Fall eher von Kohlenstoff. Wegen möglicher Verunreinigungen will denen aber niemand in die Böden geben. Carbon Instead konzentriert sich daher auf ein Material, das schätzungsweise bis zu 10% der globalen CO2-Emissionen verursacht, die Herstellung von Beton. Die Firmengründerin zeigt einen Betonwürfel, dem das Unternehmen in unterschiedlichen Konzentrationen Kohlenstoff zugesetzt hat.
Was wir jetzt im letzten halben Jahr hinbekommen haben, ist, dass wir deutlich mehr Kohlenstoff auch mit einer technisch sehr guten Performance einbringen können, sodass wir wirklich schon alle Emissionen, die bei der Herstellung erzeugt werden, dass wir die über den Umweg der Pyrolyse gleichzeitig auch speichern können, sodass wir auf ein klimapositives Produkt kommen.
Gemeinsam mit einem Partner aus Ostfriesland hat Carbon Instead nach eigenen Angaben bislang knapp 7000 Kubik von seinem klimafreundlichen Beton verkauft. Das Unternehmen bringt Kohlenstoff auch in Mörtel und andere Materialien ein. Neben dem Ziel, CO2 zu binden, geht es darum, die Eigenschaften der Materialien zu verbessern. Der Markt für Pyrolyse und Pflanzenkohle wächst. Der Verband der europäischen Pflanzenkohleindustrie schätzt, dass durch Pyrolyse bis zum Jahr 2040 mehr als 100 Megatonnen CO2 gebunden werden könnten, sofern sich genug Biomasse für die Herstellung findet. Könnte die Technologie also tatsächlich eine Schlüsselrolle in der Klimakrise spielen? Bruno Glaser von der Universität Halle-Wittenberg.
Man hat ja gigantische Mengen an CO2, die wir emittieren, die wir kompensieren müssen. Und da ist Pflanzenkohle tatsächlich noch das, was am meisten beiträgt. Aber es wird auch so sein, dass allein mit Pflanzenkohle können wir das nicht komplett kompensieren, weil wir einfach viel zu viel emittieren. Und auch da plädiere ich wieder für die Diversität. Das heißt, wir haben alle Optionen, die es gibt, sollte man kombinieren, damit wir da vorankommen. Und Pflanzenkohle ist da sicher eine dieser Lösungen.
Kreislaufwirtschaft à la Terra Preta. Franziska Ritter berichtete über Pflanzenkohle, die langfristig CO2 speichert und die Bodenqualität verbessern kann. Selbst wenn es keine Wundererde ist, steckt offenbar viel Potenzial drin.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.